Wir haben ja eine besondere Zeit, und zwar, es geht jetzt schon fast oder sogar über 2 Monate, dass diese, Bibel nennt es Seuchen, dass diese Seuche hier über uns hereingebrochen ist. Und wir sehen natürlich hier, auch wenn wir ganz nüchtern, sachlich das alles betrachtet, zuerst einmal ein Gericht Gottes, weil ich habe es ja schon oft gesagt, dass ich mich wundere, dass Gott es sich immer noch gefallen ließ bis jetzt. Und das ist nur seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Wenn die Menschen sich so gegen ihn benehmen, ihm immer mehr der Abschied geben, ihm ins Angesicht lästern, die offene Sünde praktizieren wie Sodom und Gomorra, dass Gott sich das nicht gefallen lässt, ist mir klar. Aber wir haben natürlich hier 2 Ebenen. Wir haben auch die Ebene, dass wir in einer gewissen Weise von Gott dahingegeben sind. Das ist ja eines der schlimmsten Gerichte, wenn Gott uns dahingibt als Welt. Er hat uns dahingegeben an antichristliche Kräfte. Man sieht ja, dass hier etwas passiert, das noch nie gab. Wir können uns jetzt plötzlich vorstellen, wie Offenbarung 13 das meint, wenn es sagt, alle haben eine Meinung. Die ganze Welt reagiert gleich. Man sieht, wie ein Weltstaat aussehen könnte, aussehen wird. Man sieht auch, wie leicht es ist, zum Beispiel aufgrund von solch einer Seuche, einfach die Versammlungen auszuschalten, aber auch, ich sage es immer ganz hart, ähnliche Strukturen aufzurichten, wie wir es gewöhnt sind oder kennen. Zum Glück bei uns hier im Westen nicht unbedingt aus eigener Erfahrung, wie es war in Russland, wie es war bei den Verfolgungen. Und das natürlich, jeder, der normal denkt, auch jeder Gläubige, dem geht das auch an die Nerven. Und insofern ist die Endzeit, und es ist ja nichts anderes wie der Auftakt zu dem, was in Offenbarung geschehen wird, dass die Endzeit begonnen hat, ist gar keine Frage, nur ist der Ausdruck nicht so ganz korrekt. Endzeit ist immer, das steht auch in 1. Petrus 4, Vers 7, da heißt es, es ist nahegekommen das Ende aller Dinge. Das heißt, mit Endzeit oder das Ende aller Dinge meint sie die Gemeindezeit, die Zeit der Gnade. Das, was wir unter Endzeit verstehen, ist eigentlich von Bibel her eine Epoche, und 2. Petrus 3,3 beschreibt das, indem sie sagt, daher sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Das heißt, das, was wir heute erleben, was man allgemein Endzeit nennt, ist biblisch gesehen das Ende der Tage, die letzte Phase vor der Wiederkunft Jesu Christi. Wir wissen ja, dass Gott uns einen Zeiger an der Weltenuhr gegeben hat, nämlich Israel. In Matthäus 24, 32 sagt die Schrift, und es ist für uns relativ einfach, unsere Väter mussten das noch alles glauben, wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Das heißt, der Feigenbaum, das steht im Buch Richter 9, Feigenbaum ist ein Aspekt des Volkes Israel. Und zwar der Feigenbaum ist in der Regel Israel mit der Landesverheißung. Und wir haben ja gesehen, was Gott mit diesem Volk getan hat, als Gericht zerstreut über die ganze Erde, furchtbare Gerichte, 5. Mose 28. Und dann das Wunder 1948, die Rückkehr und die Gründung des Staates Israel. 1967, Rückeroberung Jerusalems, wunderbar, was dort geschehen ist. Und dann sieht man hier ganz einfach etwas, der Feigenbaum, Israel wird saftig. Israel ist heute eine der größten Technologienationen der Welt, eine der stärksten Militärmächte der Welt. Es kommt so gut wie niemand so oft in den Nachrichten wie Israel. Das hat aber mit dem zu tun, dass diese antichristliche Welt sich gegen das Volk Gottes stellt. Natürlich ist das noch nicht das wiedergebrachte Israel, das wird nur das letzte Drittel sein, das sich bekehrt. Was wir heute haben, ist Erfüllung von Hesekiel 36 bis 39. Und da hast du zwei Teile. Da hast du noch den ungläubigen Teil, auch ein Stück antichristlicher Teil von Israel. Und die werden ja laut Zacharia 13 sterben. Und zwar zwei Drittel wird sterben. Das Drittel, das übrig bleibt, das ist dann der geläuterte, übrig gebliebene Rest des Volkes Gottes, der sich auf einmal dann bekehrt bei der Wiederkunft Jesu. Und jetzt müssen wir etwas feststellen. Es ist wunderbar, wie das Gott alles gemacht hat. Aber es geht alles ganz anders, wie wir denken. Das heißt, es kommt anders, als man sich's vorgestellt hat. Wir haben jetzt die Endzeit schon vorgestellt. Es kam vor allem in den 70er Jahren durch das Buch Alter Planet Erde wohin. Dieses Buch hat fast die gesamte evangelikale und westliche Welt geprägt in ihren Vorstellungen. Leider hat vieles nicht gestimmt. Vieles hat gestimmt, aber manches auch nicht. Und es kommt alles anders. Wer hätte je gedacht, dass man solche gravierende Maßnahmen über eine solche wegen der Gesundheit einführen könnte? Ich lasse mal ganz offen, was hier alles berechtigt, was stimmt, was nicht stimmt, das gehört zu dieser antichristlichen Zeit. Aber der Jesus selber sagt uns in Matthäus 24, in dem großen Kapitel über die Endzeit, das ist ja im Buch des Matthäus-Evangeliums, des Evangeliums für Israel geschrieben. Dort sagt er, habt Acht, dass euch niemand verführt. So beginnt Vers 4. Das heißt, die Hauptgefahr für uns Gläubige ist in der Endzeit, also in den letzten Tagen, sprich, nachdem Israel seinen Staat hat, der Feigenbaum blüht, nachdem Jerusalem zurückerobert ist, nachdem Israel aufblüht, in der heutigen Zeit, im Jahr 2020, das ist die Hauptgefahr, dass wir nicht verführt werden, sagt unser Herr Jesus. Er sagt, es werden viele unter seinem Namen kommen, es werden viele verführt werden, nicht ein paar, sondern viele, die Masse. Wir werden Kriege, Kriegsgerichte hören, Gerüchte von Kriegen, und zwar, da ist etwas Furchtbares. Wir haben noch nie so viele Kriege gehabt, trotz dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg und dem Ersten Weltkrieg. Aber es sind überall Kriege auf dieser Welt. Und jetzt sagt er etwas ganz Wichtiges. Hab Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Man muss einfach ganz nüchtern sachlich feststellen, ein Großteil des, was wir hier erleben, ist etwas, das geschehen muss. Es ist prophezeit, es ist von Gott her gegeben. Es sind auch seine Heils- und aber auch seine Gerichtshandlungen. Und er sagt ganz klar, der Jesus in Vers 6, es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben, ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben geschehen. Das und Vers 8 sagt ganz klar, das ist der Anfang der Wehen. Das heißt, das ist der Auftakt, da sind wir jetzt mittendrin. Was zum Beispiel ein bisschen untergeht, oft, wenn man nur noch von Corona redet, was jetzt die Welt ja schon die ganze Zeit macht, dass zum Beispiel in Ostafrika, und das ist Kenia, Somalia, Eritrea, Sudan, das ist der Großteil, sind muslimische Länder, aber auch wie Kenia christliche Länder, natürlich traditionell christliche, nicht das, was wir unter Wiedergeborenen verstehen. Diese Länder, Ostafrika, die sind unter einer furchtbaren Heuschreckenplage. Das Heuschreckenschwärme, die sind so groß wie Saarland. Da werden in kürzester Zeit am Tag werden Nahrungsmittel vernichtet, durch die 35.000 Leute gespeist werden können. Das heißt, das sind Gerichte Gottes. Und wenn man das alles sieht, wenn man sieht, was bei uns passiert, wie die Wirtschaft kaputt geht, wenn man sieht, wie die Existenzen bedroht werden. Man hat geglaubt, es geht alles so weiter. Billiger Zins, man hat geglaubt, jeder kann jetzt problemlos alles finanzieren. Es geht alles wunderbar. Aber das ist eben diese Illusion des Menschen, dass er glaubt, auf dieser Erde gibt es Sicherheit. Wenn dann die Gerichte hereinbrechen, und der Jesus sagt, sie werden kommen wie ein Fallstrick, dann plötzlich sind alle schockiert. Und es ist jetzt so, diese Kämpfe und das alles, was sich hier abspielt, das geht natürlich nicht nur der Welt an die Nerven, sondern auch den Gläubigen. Das heißt, man könnte so sagen, auch die Gläubigen haben in diesen letzten Tagen, von den Meister Endzeit genannt, haben die Gläubigen besondere Kämpfe. Und diese besondere Kämpfe, da redet Daniel davon, Daniel 7, 25, wo sie der Antichrist beschreibt, wie der kommen wird. Der Antichrist, ob er da ist, weiß ich nicht. Er hat sich zumindest noch nicht geoffenbart, wie in 2. Thessalonicher 2 steht. Und darum kann die Entrückung auch noch nicht geschehen sein. Sondern es ist ganz einfach. Die Bibel sagt hier, auch in den letzten Briefen, dass bevor der Antichrist kommt, sein Geist da ist. Und jetzt sagt die Bibel, dieses Wirken des Antichristen, vor allem auch seines Geistes, das gehört auch dazu, er wird die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Man könnte das auch übersetzen mit zermürben. Das heißt, kaputt machen. Langsam wird er ihnen die Substanz zerstören. Matthäus 24, 12 sagt der Herr Jesus, und dazu kommt noch, dass die Gesetzlosigkeit überhaupt nimmt, dass die Liebe erkaltet. Und dann werden wir zermürbt. Wir werden zermürbt, weil jetzt kommt das, was die Bibel sagt, was wir nicht haben sollen. Jetzt kommen da auch Sorgen, jetzt kommen Nöte, Existenzängste. Jetzt kommt das alles über den Menschen. Und jetzt ist diese schöne, heile, westliche Welt, die wir alle hatten, ist plötzlich, nicht für alle, aber für einen großen Teil, kaputt. Und das sind diese besonderen Kämpfe der Endzeit. Jetzt zeigt sich auch, was echt ist und was nicht echt ist. Jetzt werden viele Dinge sich herauskristallisieren. Es wird auch zu Krisen kommen in Familien. Es wird zu Krisen kommen in letztendlich auch in Gemeinden. Das alles, ist mir vollkommen klar, das wird auch in jeder Gemeinde alles verändern. Das wird hier am Schluss, wenn das je, ich weiß ja nicht, ob es das ist, aber wenn es je nur eine Generalprobe wäre und noch nicht der Auftakt zu dieser antichristlichen neuen Weltordnung, wenn das jetzt nur eine Generalprobe wäre, nur in Anführungszeichen, und das nochmal eine Phase der Ruhe hinterher gäbe wird, dann ist die Welt nicht mehr die gleiche. Auch die christliche Welt, die Gemeinde werdet sich völlig verändern. Man sieht, wie man die Gläubiger in die digitale Welt hineintreibt. Man sieht, wie die Gläubiger jetzt plötzlich vor Situationen steht, wo sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen. Jetzt zeigt sich auch, wer selbstständig vor Gott gelebt hat und wer nicht. Das alles kommt jetzt raus. Es wird hier auch übel werden, das ist für mich gar keine Frage. Aber die Bibel sagt, der entscheidende Punkt ist Prediger 8, Vers 3. Und zwar, das ist wohl das, was das Wichtigste ist. Da redet die Bibel vom König. Unser König ist der Herr Jesus, der Herr der Herren, der König der Könige. Und jetzt warnt uns die Bibel, lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen. Der Hauptkampf dieser Endzeit ist, dass der Teufel versucht, uns zu zermürben, uns letztendlich vom Angesicht Jesu zu vertreiben. Das geschieht durch Sorgen, durch Frustrationen, durch Enttäuschungen, auch durch Verführungen. Durch Angst. Wer Angst hat, macht Fehler. Aber auch durch eigene Vorstellungen, Meinungen, die gar nicht berechtigt sind. Durch eine drohende Diktatur, durch drohende Zwangsimpfungen, durch die Angst vor dem Mahlzeichen. Auch die Frage, sind diese Impfungen, die hier angekündigt werden, schon ein Stück vom Mahlzeichen? Und man muss einfach ganz nüchtern sachlich sagen, man muss vorsichtig sein, auch mit den Medien. Diese Welt ist unter der Fuchtel des Teufels und der Teufel ist der Vater der Lüge. Und wir wissen bei ganz vielen Dingen nicht, was stimmt und nicht stimmt. Das Einzige, was wir wissen, was stimmt, ist die Heilige Schrift, die Bibel. Aber die anderen Dinge, das ist oft Lüge. Und der Teufel nutzt auch diese Lüge aus, um uns in Angst und Schrecken zu jagen. Die Gläubigen sind jetzt schon in einer gewissen Aufregung. Sie haben Angst vor diesen Dingen allen. Und es ist möglich, dass das schon konkrete Gefahr ist. Es ist aber auch möglich, dass nur eine Lüge des Teufels ist, um uns verrückt zu machen. Und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Jetzt wird sich's herausstellen, was geistlich wirkliche Substanz da ist und was wirklich geglaubt wird vom Gläubigen. Wenn der Jesus sagt in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt also klipp und klar, Wir sollen uns nicht verrückt machen lassen. Man kann sich auch verrückt machen mit dem Internet. Man kann sich verrückt machen, indem man alles liest und sich das reinzieht bis zum geht nicht mehr. Und dann wird der Blick vom Angesicht Jesu weggewendet. Dann wird man verscheucht vom Angesicht Jesu und sieht nur noch diese dramatischen Dinge. Dabei weiß keiner von uns, was vor all diesen Berichten, selbst obwohl vieles sicher der Wahrheit entspricht, aber es kann auch vieles gelogen sein. Wir wissen das alles nicht. Dann lässt man sich vom Angesicht Jesu verscheuchen. Und die Bibel sagt, es muss genau das Gegenteil passieren. Genau wenn das passiert, wenn ich mühselig beladen werde durch Enttäuschung, durch Frust, durch Nöte, durch Angst, durch Sorge, durch diese Dinge, dann, sagt der Jesus, dann sollen wir zu ihm kommen. Er ist bereit, uns diese Last abzunehmen. Er will uns erquicken. Er gibt uns sein Joch, sein Kreuz, das ja unser eigenes Leben ausschält, und bringt uns völlig zur Ruhe und sagt klipp und klar, wir werden Ruhe finden für unsere Seelen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist irgendwas faul. Das Gleiche sagt die Bibel in 1. Petrus 5, Vers 7. Das ist die nächste Erweisung. Jetzt kommen wir wieder zu dem zentralen Punkt. Ich muss das glauben, dass der Jesus das so meint. Ich muss es glauben, dass es funktioniert. Ich muss es glauben, dass dann meine Nöte weggeht. Ich muss es glauben, dass meine Frustration weggeht, meine Angst, dass das alles weggeht. Sobald ich an Jesus glaube, was er gesagt hat, und wir haben ja als Gläubige der Heilige Geist, wir haben den Geist des Glaubens, wir können das glauben, wenn wir wollen. Sobald wir das tun, kommt die Seele zur Ruhe. Das nächste, 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Kommt aber nochmals was. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Das ist ein Problem. Die Sorgen sind so schlimm wie Sünde, weil die Sorgen uns vom Angesicht Jesu vertreiben, weil sie bewirken, dass der Teufel Zugriff auf uns bekommt. Und die Bibel sagt, wir müssen die Sorgen auf den Vater im Himmel werfen. Werfen ist nicht billig, nicht ein bisschen wegschieben, sondern werfen. Da muss man die ganze Kraft aufwenden, die Sorgen wegzutun und dann an das Herz Jesu zu fliehen und bei ihm zur Ruhe zu kommen. Dann letztendlich kommt eine Seele zur Ruhe. Dann spielt es auch keine so große Rolle, was um uns herum geschieht. Prediger 3,1 sagt nämlich etwas, und ich denke, wir Leute, vor allem die jüngere Generation, die den Krieg nicht mitgemacht haben, die auch die Nachkriegszeit, die ja schrecklich war, nicht erlebt haben. Ich habe nur noch Ausläufer davon erlebt. Also Ausläufer im Sinne von, da konntest du nicht alles kaufen, was du wolltest. Wenn du irgendein Heftchen oder eine Kleinigkeit bekommen hast, dann war das schon super. Nicht wie heute, wo alles in Überfluss und Fülle da ist. Sicher nicht für alle, es hat genügend Arme auch bei uns, aber es ist schon elend, diese Wohlstandsgesellschaft. Und jetzt sagt die Bibel in Prediger 3,1, alles hat seine bestimmte Stunde oder festgesetzte Zeit, könnte man übersetzen. Und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Da steht im Hebräischen et. Das ist das Gleiche wie Kairos im Griechischen, also der Zeitpunkt, der von Gott bestimmte Zeitpunkt. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, das alles wieder ausreißen hat seine Zeit, töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit. Und die Bibel sagt hier klipp und klar, es ist alles einer bestimmten Zeitschiene unterworfen, auf die Gott einen absoluten Einfluss hat. Zum Beispiel hat die ganze Weltgeschichte im Griff, obwohl der Teufel einen bestimmten Spielraum hat. Er sagt es ja einmal Jesus in Lukas 4 und Matthäus 4 bei der Versuchungsgeschichte, mir ist sie übergeben, diese Welt. Also er darf bestimmte Dinge tun und trotzdem kontrolliert Gott alles. Das sieht man Daniel 2 und Daniel 7, wo die Weltreiche kommen und er sagt, es spielt Israel gegenüber nur vier Weltreiche eine entscheidende Rolle. Babylon, Medo-Persien, Griechenland, denke ich an Alexander der Große, ohne den gäbe es kein Koine, ohne den gäbe es wohl auch kein Neues Testament auf Griechisch, das hat alles eine Rolle gespielt. Das römische Weltreich und das, was wir heute erleben, ist das Wiederaufleben des römischen Weltreiches. Und in Rom mit den römischen Verträgen wurde 1957 auch Europa im Prinzip ideologisch gegründet. Der Club of Rome hat die Welt in 10 Bereiche eingeteilt, Man überlegt immer, der 10-Staaten-Bund ist alles schon lang geschehen. Und das alles ist von Gott her zeitlich gegeben. Warum? Es gibt eine Regel im Reich Gottes, dass das Gute und das Böse ausreifen muss. Und so reift die Gemeinde Jesu aus, sie wird nochmals geläutert, sie wird nochmal geheiligt, sie muss neu zum Herr Jesus hingetrieben werden. Gleichzeitig muss diese böse Welt für das Kommen des Antichristen und fürs letzte Gericht bereitet werden. Und es wird so schlimm sein, die Bibel sagt an einer Stelle, dass zum Beispiel in Israel das Blut bis an die Zügel der Pferde stehen wird. Es wird Gerichte geben, Kriege, Seuche, Elend. Das heißt, das, was wir jetzt erleben, ist ein Vorspann. Es wird noch schlimmer werden. Und das sind diese Zeitabläufe, die Gott auch festgestellt hat. Alles hat seine Zeit. Jetzt ist zur Zeit der Zeitabschnitt, wo Gott zum Beispiel viele Dinge ausschält. Jetzt sieht man, wie die Gläubigen reagieren. Reagieren sie geistlich oder reagieren sie nicht geistlich? Und es gibt Zeiten, da muss man sich gefallen lassen, dass Gott einen ausschält. Wir sind ja Aktivisten. Wir glauben immer, wir müssen alles wieder hindrehen, dass immer alles läuft, wie es war und wie es sein soll. Aber es gibt auch Zeiten, wo Gott einen ausschält. Ich habe das erlebt, als ich Rückgratentzündung hatte. Die Leute haben gesagt, wie geht es, dass du, der du ja nicht gerade ein Ruhepol bist, dauernd hier das aushältst, dass du fast, naja, es waren nicht ganz 12 Monate, aber fast ein Jahr lang flach liegst und dich nicht oder kaum regen kannst, obwohl ich sogar aufstehen konnte, aber dass du auf jeden Fall ausgeschaltet bist, nichts fürs Reich Gottes tun kannst. Und es ging, es war eine wunderbare Zeit. Gott hat Zeit, da wurde ich ausschält. Nur Beispiel, Galater 1,17, Paulus. Er zog nicht nach Jerusalem hinauf, hätte man jetzt erwartet, nachdem er zum Glauben kam, dass er sich dann an die Apostel hält. Hat er nicht gemacht, sondern dann heißt es, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf nach 3 Jahren zog ich nach Jerusalem. Das heißt, er geht 3 Jahre nicht nach Jerusalem. Gott hat ihn ausgeschaltet. Er ist 3 Jahre hier, die Bibel beschreibt es nicht ganz genau. Er geht weg nach Arabien und kehrt wieder nach Damaskus zurück. Und erst nach 3 Jahren kehrt er zurück. Wie lange er in Arabien war, wie lange er in Damaskus war, sagt die Bibel nicht. Aber Gott hat ihn ausgeschaltet, 3 Jahre ausgeschaltet. So ein hochkarätiger Mann wie der Paulus. Und er lässt ihn dann relativ schnell, nachdem er seinen Dienst wunderbar getan hat, lässt er ihn als Märtyrer sterben. Man sagt, er sei geköpft worden an der Straße nach Ostia in Rom. Gott kann sich das leisten. Er entscheidet, was mit uns passiert. Er entscheidet, ob wir ausgeschaltet werden. Wir brauchen keine Panik bekommen, wenn wir uns jetzt zum Beispiel ausschält. Vielleicht ist sogar wie beim Paulus, dass Gott es will, dass wir in uns gehen, dass wir zur Ruhe kommen. Weil etwas muss uns klar sein. Ich habe das im Berufsleben oft genug erlebt und mein Charakter ist leider auch ein bisschen anfällig gegen das. Jesaja 9,3. Da sagt die Bibel von Jesus, denn du hast das Joch zerbrochen. Er hat uns frei gemacht. Das auf ihm lastete und den Stab auf seiner Schulter. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Und den Stecken seines Treibers wie im Tag Midian. Der Teufel ist ein Treiber und er hat einen Stecker, mit dem er uns treibt. Er treibt uns immer voran. Das ist ja auch das Verrückte an dieser westlichen Welt. Die funktioniert bloß durch Wachstum. Die funktioniert bloß, wenn es immer vorwärts geht. Immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ein deutscher Aktienindex und, Entschuldigung, ich bin früherer Banker, aber das kann mir keiner wirklich glaubhaft machen. Der hat einmal ein paar hundert D-Mark gekostet. Jetzt hat er plötzlich einen Wert über 10.000 Euro. Das heißt, es muss immer mehr gehen und am Schluss soll es 20, 30, 40 sein, bis die Luftblase mal platzt. Und man muss das einfach nüchtern, sachlich feststellen, der Teufel ist ein Treiber. Es wird immer vorwärts getrieben. Aber die Bibel sagt, im Geistlichen hat der Jesus diesen Stecker zerbrochen. Der Teufel darf uns und kann uns, wenn wir es ihm nicht zulassen, geistlich und menschlich nicht treiben. Sondern wir können völlig zur Ruhe kommen, wenn wir glauben, dass die Sorgen beim Vater im Himmel gut aufgehoben sind. Wenn wir glauben, dass wir, wenn wir mühselig und beladen sind, bei ihm zur Ruhe kommen. Wenn wir glauben, dass alles seine Zeit hat. Wenn wir glauben, dass Gott alles kontrolliert. Und das wird zum Beispiel in Psalm 94 erklärt. Ich lese uns einmal Auszüge. Du Gott der Rache, o Herr, du Gott der Rache, leuchte hervor. Die Bibel sagt, Gott ist ein Gott der Rache. Wisst ihr, vielleicht ist auch die Zerstörung der westlichen Welt und jetzt der Niedergang dieses Wohlstands vielleicht ein Stück der Rache Gottes an seinen Feinden, an den Leuten, die ihm ins Angesicht lästern. Du kannst nicht alles, was Gott verboten hat, per Gesetz plötzlich legitimieren. Du kannst nicht das Evangelium in den Dreck ziehen und gleichzeitig antichristliche Religionen auf den Leuchter heben. Das passiert bei uns. Das geht einfach nicht. Das lässt sich Gott nicht gefallen. Und dann sagt die Bibel, erhebe dich, du Richter der Erde, gib den Hochmütigen ihren Lohn. Wie lange sollen die Gottlosen, oh Herr, wie lange sollen die Gottlosen locken? Sie halten viele und freche Reden, Lästereien. Und das ist nicht nur in der Literatur, in den Filmen, sondern das geht auf aller Ebene. Und das haben die Politiker, haben sie ja nicht mehr nötig zu sagen, wenn sie vereidigt werden, so wahr mir Gott helfe. Manche machen es noch, manche nicht, aber man hat Gott den Abschied gegeben. Man spielt sich auf wie ein Götze, wie ein Halbgott. Man entscheidet, wer leben darf, wer sterben darf. Man treibt die Kinder ab. Jeder Tod, der illegitim ist, schreit. Und zwar die Bibel sagt, das Blut schreit zu Gott. Und irgendwann ist das Maß der Sünde voll und dann greift Gott ein und dann rächt er sich. Wisst ihr, das, was hier passiert, ist schon ein kleiner Vorspann von dem, was noch passieren wird. Und jetzt sagt die Bibel, Vers 8, man soll Vernunft annehmen. Die Tore sollen einsichtig sein. Und erklärt wieder, für die Gläubigen ist die Gnade Gottes da, Vers 18, Vers 22, der Herr ist meine sichere Burg geworden, mein Gott der Fels, bei dem ich Zuflucht gefunden habe. Malachi 3 sagt, es gibt einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, dem nicht dient. Das wird jetzt rauskommen, hervorragend sichtbar werden für jeden, dass es wirklich darum geht, wer dient Gott und was passiert. Viel wichtiger aber ist, und das ist vielleicht der Kampf, den wir noch nicht begriffen haben, es geht jetzt nicht so sehr um die irdische Dinge, sondern dieser Kampf für uns Gläubige ist ein geistlicher Kampf. Wisst ihr, dass ihr mich nicht falsch versteht, natürlich geht es um die Gemeinde, aber zuerst einmal geht es nicht um die Gemeinde, sondern es geht um mich, um mein persönliches Herz. Paulus sagt, 2. Korinther 4,1, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Also er sagt klipp und klar, es geht um mich, dass ich vor Gott durch das Blut Jesu und durch meine geistliche Haltung in Ordnung bin und dass ich mich nicht entmutigen lasse, nicht vom Angesicht Jesu wegscheuchen lasse. Wisst ihr, wenn jetzt die Leute verzagen, weil wir jetzt gerade keine Versammlung erhalten können, ja, Entschuldigung, was ist das für ein Glaube? Ich glaube zuerst einmal an den Herr Jesus und die erste Gemeinschaft ist immer zwischen mir und ihm und dann erst mit den Menschen. Natürlich ist der Wille Gottes, dass Gemeinschaft untereinander bei den Gläubigen geschieht, aber wenn Gott uns jetzt einmal eine Phase der Wüste, der Trockenheit aussetzt, wenn er uns dem aussetzt, dann müssen wir es akzeptieren und noch viel mehr zu ihm fliehen. Wir lassen uns nicht entmutigen. Er steuert auch die Dienste. Er steuert, wann wir aktiv sein können, wann wir ausgeschaltet sind. Er steuert, wenn wir krank sind. Er steuert, wenn wir Nöte haben. Er steuert, wenn wir Probleme haben. Wenn ich wirklich ein Sklave Jesu Christi bin, dann kontrolliert er mich. Und wir tun immer, wie wenn wir selber das alles machen könnten. Und Paulus geht dann weiter und sagt, wir lehnen die schändlichen Heimlichkeiten ab. Wir gehen nicht mit Hinterlist um und fälschen auch nicht das Wort Gottes. Passiert heute leider, dass das Wort Gottes auch gefälscht wird. Sondern indem wir die Wahrheit offenbar machen, empfehlen wir uns jedem menschlichen Gewissen vor dem Angesicht Gottes. Also immer der gleiche Gedanke, alles was wir tun, geschieht vom Angesicht Gottes. Und wenn das sauber ist, dann sind wir auch den Menschen ein Zeugnis, dann sind wir für sie letztendlich akzeptabel. Obwohl ihnen, sagt Vers 3 und 4, das Evangelium verhüllt ist, weil der Teufel, der Gott dieser Welt, ihnen die Augen verhüllt hat. Weil sonst würde sie das helle Licht des Evangeliums, der Herr Jesus, erkennen. Und jetzt sagt er wieder was ganz Wichtiges. Wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr sei, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden. Mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wichtig ist, dass wir erleuchtet sind, dass wir im Lichte wandeln, wer im Lichte ist, vor ihm klar sind. Alles andere ist zweitrangig. Wenn das stimmt, dann wird der Herr auch für uns sorgen, auch von der Gemeinschaft her. Er wird das alles dann bewerkstelligen. Aber der wichtigste Punkt ist, dass wir in Ordnung sind, dass wir uns nicht verscheuchen lassen, dass wir nicht resignieren, dass wir nicht verzagt werden, dass wir uns nicht entmutigen lassen, sondern dass wir vor sein Angesicht bleiben, weil wir schwach sind. Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Das heißt, ich bin auf das Wirken Jesu angewiesen. Ich bin auf das Wirken Gottes angewiesen. Wir tun immer so, als wären wir die großen Manager, die alles machen könnten. Geht nicht. Vers 8, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben des Herrn Jesus im Leib umher, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Das heißt, die Bibel sagt, dieser geistliche Kampf, dieser Kampf auf Leben und Tod bewirkt, dass das geistliche Leben sichtbar wird. Und jetzt sagt die Bibel, unser entscheidender Faktor ist Vers 13, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Wir haben den Geist des Glaubens, wir können alles glauben, alles tun, wir können vorwärts gehen. Und jetzt sagt die Bibel, wir wissen, so wie der Herr Jesus vom Vater auferweckt wurde, so kann letztendlich diese Allmacht Gottes, die der Herr Jesus ja repräsentiert, bei uns eine zunehmende Gnade bewirken und dass wir dann letztendlich, weil wir wissen, dass er uns auferwecken wird, dass unser Dank überfließt zur Ehre Gottes. Das heißt, wir müssen eigentlich in solche Zeiten beginne dankbar zu werden, dass wir gläubig sind. Dankbar zu werden, dass wir Bibel haben. Dankbar zu werden, dass wir Erkenntnis haben. Dankbar zu sein, dass wir, wenn wir sterben, wissen, wo wir hinkommen. Wir wissen doch nicht, ob blitzschnell ein Krieg geschieht und der nächste Krieg, da marschiert keine Truppe, da fallen Atombomben und dann kriegst du nicht einmal mit, dass das passiert, dann bist du in der Ewigkeit. Dass ich weiß, ich bin alle Zeit bereit, weil das Blut Jesu mich gereinigt hat. Ist das nicht herrlich? Und dass das alles über unser Haupt geht, das hat der Paulus die Gläubiger eingebläut, regelrecht in Apostelgeschichte 14, 22. Er sagt, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie. Da steht Parakaleo, das heißt, ermunterten sie. Er hat ihnen gut zugeredet, unbeirrt im Glauben zu bleiben, und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Wir können nur durch Bedrängnisse eingehen. Diese Kämpfe sind normal. Die sind zwar ekelhaft, aber sie sind normal. Und er sagt klipp und klar, das Wichtigste ist, dass wir unbeirrt im Glauben bleiben. Wir haben den Geist des Glaubens. Wir haben das Blut Jesu, das uns reinigt. Wir haben Jesus, unseren Herrn Jesus, der unser Haupt ist, unser Führer, unser Herr. Und wir sind nur Sklaven. Das alles ist normal und sobald wir bei ihm bleiben, nicht von seinem Angesicht weggehen durch die Umstände. Und darum sagt Hebräer 12, blicket auf ihn, nicht auf die Umstände. Ich kenne Gläubige, die sitzen Tag und Nacht bloß vorm Internet und gucken sich diese ganzen schlimmen Dinge an. Ja, da wirst du verrückt. Zum Zweiten wirst du angelogen. Statt dass sie die Zeit, ich habe nichts dagegen, da man sich informiert, aber statt dass sie die Zeit nutzt, wirklich die Heilige Schrift zu lesen und das Wort Gottes in sich aufzunehmen, dass sie zugerüstet werden, da würde 10-mal mehr dabei rauskommen, dass sie sich hier nicht dauernd verrückt machen lassen und dann letztendlich wackelig werden. Und das ist der Kampf. Der Kampf, der besondere Kampf dieser Endzeit geht um meine Seele, um mein Herz, um mein Glaube, dass ich klar bleibe, dass ich mich nicht verrückt machen lasse. Weil, 2. Timotheus 3,12, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Warum? Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Es gibt Leute, die sind verführt und es gibt Leute, die sind Verführer. Aber auch die Verführer sind teilweise von anderen wieder verführt. Was sagt der Jesus, wichtigster Kampf in der Endzeit? Seht zu, dass euch niemand verführe. Das ist ein zentraler Punkt. Wir dürfen nicht naiv sein und glauben, alles, was sich jetzt christlich nennt, ist in Ordnung. Der Teufel wird auch das benutzen, um die Gemeinde aus ihren Überzeugungen herauszuführen. Wisst ihr, ich möchte es nochmal sagen, ich habe es ja schon öfters erklärt. 1937 haben die exklusive, furchtbare Zeit gehabt. Sie wurde letztendlich vom Dritten Reich verboten. Nicht die Baptisten, nicht die Pietisten, sondern die Brüderbewegung, die Exklusive, die alte Versammlung wurde verboten. Aber jetzt kommt natürlich etwas, was die wenigsten wissen. Ich habe die Dokumente daheim. Die Brüder waren teilweise, aber genauso wie die Pietisten, wie die gesamte Christenheit, von Hitler verführt. Es gibt Dokumente, da haben die Brüder zum Beispiel sich gewehrt gegen das Verbot der Versammlung. Und dann haben sie an die Obrigkeit geschrieben und dann haben sie die Briefe unterschrieben mit Heil Hitler. Heute undenkbar, Katastrophe. Und Gott hat dann bewirkt, dass die Versammlung verboten wurde. Und da gab es jetzt zwei Möglichkeiten. Die eine haben sich das gefallen lassen, haben vor Gott Buße getan, haben gesagt, ich will jetzt gucken, dass ich in Ordnung bin mit Gott. Und da sind Leute wie der Franz Kaub zum Beispiel ins KZ gewandert, der ist aus Freudestadt gewesen. Ich habe es ja schon öfters erzählt, aber das ist so wichtig, da man sich das vergegenwärtigt. Und die anderen haben, da war Becker ein entscheidender Mann, haben praktisch mit den Baptisten zusammen einen Bund gegründet. Und was da draus gekommen ist, da kann man jetzt streiten, das kann sich jeder angucken. Das heißt, wir dürfen keine menschlichen Lösungen suchen. Wenn es jemals eine Zeit gab, wo wir es nötig haben, vom Angesicht Jesu zu bleiben und ihn zu fragen, was willst du, dass ich tun soll? Was ist der Wille Gottes? Was sollen wir als Versammlung tun? Was sollen wir als Gemeinde tun? Was sollen wir als einzelne Gläubige tun? Dann jetzt. Es gibt nicht die menschliche einfache Lösung, sondern wir müssen hier ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, dass wir nicht in diese Falle, die uns dieser antichristliche Geist an jeder Ecke stellt, hineinrasseln. Das ist gefährlich. Wir müssen hier lernen, vom Angesicht Jesu so lang auszuharren, bis wir Gewissheit haben, was richtig ist. Und wir müssen hier geistlich, menschlich, in jeder Beziehung die Nerven behalten und vorsichtig vorgehen. Wir sind Fremdlinge auf Erden. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Das ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem nicht dient. Für die Gemeinde gelten die Regeln dieser Welt nicht. Das muss einfach klar sein. Und unsere Gemeinschaft ist durch Jesu Blut. Und unsere Gemeinschaft ist immer zuerst mit dem Herr Jesus. Und dann über diese Gemeinschaft habe ich mit anderen Gläubigen Gemeinschaft. Wenn ich zum Beispiel von anderen Gläubigen isoliert bin, das ist den Brüdern auch passiert. Watch, wenn ich saß 20 Jahre in Einzelhaft, dann hat er trotzdem Gemeinschaft durch den Heiligen Geist, durch die Verbindung zum Leib Christi. Aber seine wichtigste Gemeinschaft, weil er keine Gläubige hat, ist mit dem Herr Jesus. Und dann über... Natürlich ist diese Gemeinschaft trotzdem da. Wunderbar, wenn sie wieder gelebt werden kann, wenn man wieder Versammlungen und alles hat. Aber das müssen wir dem Herrn überlassen. Wir müssen kämpfen, dass er uns die Tür dort öffnet, wo er will, dass wir durchgehen sollen. Und nicht dort, wo wir sie gern öffnen würden. Aber der wichtigste Punkt ist immer, ich lese weiter 2. Korinther 4, Vers 16, dass das passiert, was hier steht. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Es geht um den inneren Menschen, nicht um den äußeren. Wisst ihr, keiner von uns weiß, ob solche Viren, wie sie hier jetzt auftauchen, nicht auch Kriegsführung sind. Das weiß doch keiner. Die Menschen sind doch ratlos. Und dann kommt nur dieser antichristliche Geist, der das ausnutzt, uns belügt und totalitäre Strukturen aufrichtet, alle diese Dinge. Und manches ist ja menschlich verständlich, sogar berechtigt. Manches ist völlig unverständlich. Aber das alles spielt für uns keine Rolle. Wir müssen in Ordnung sein vor Gott. Wir müssen so sein, dass wir uns nicht entmutigen lassen. Und selbst wenn der äußere Mensch zugrunde gehen würde, wenn wir sterben müssten oder verfolgt werden müssten oder verhungern oder verdursten müssten, dann ist nur entscheidend, dass der Innere nicht verdurstet, nicht verhungert, nicht stirbt, sondern dass wir innerlich klar bleiben. Denn unsere Bedrängnis, sagt er, das steht im griechischen Dlipsis, das ist dieser Druck, dieser ekelhafte Druck, den wir heute ja haben, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über die Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wisst ihr, man sagt immer, oh ja, aber versteht ihr, im Vergleich zu dem, was die Bibel mit Ewigkeit bezeichnet, es gibt ja Ewigkeiten, gell, diese ganze Zeit Gottes, die mir mit dem Hirn nicht mehr versteht. Ich verstehe ja nur begrenzte Dinge. Gott hat ja gar keine Zeit, verstehe ich auch nicht. Aber die Bibel bezeugt, aber im Vergleich zu der Ewigkeit ist das, was wir hier haben, ein Klacks. Was sind die paar Jahre? Jetzt sagt Paulus ganz klar, diese Bedrängnis in der kurzen Zeit ist nichts und leicht im Vergleich zu dem, was Ewigkeit bedeutet. Und dass wir hier eine Herrlichkeit haben werden, die wunderbar ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn man richtig geistlich vorgeht und im Glaube das Richtige tut, dann sagt Paulus, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Das ist wieder der Wortstamm von Kairos. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also Kairos heißt zeitpunktartig, so wieder alles hat seine Zeit. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wisst ihr, und der entscheidende Punkt ist, in solcher Phase muss man sich dem Unsichtbaren zuwenden. Da muss man sich dem zuwenden, letztendlich, was geistlich, was göttlich, was vom Herrn gegeben ist und nicht mehr diesem Menschlichen. Wisst ihr, wir tun immer, wie wenn wir hier bleiben wollten. Wir haben uns auf dieser Welt gut etabliert. Aber das ist nur eine Durchgangsphase. Wir werden irgendwann, wird jeder von uns beim Herrn sein. Vielleicht die Jungen, die haben das noch nicht begriffen. Aber wir Älteren, wir wissen das. Wie schnell es geht, dann bist du alt. Und wir haben hier einfach eine Phase, wo wir geistlich jetzt endlich die Gelegenheit haben, uns richtig auszurichten, das Richtige zu tun, uns auf Gott auszurichten und auch unsere Gesinnung in Ordnung zu bringen. Die Bibel nennt es Buße, Änderung der Gesinnung. Und wenn Gott uns solche Phasen gibt, die sind nicht schön, genauso wie Krankheit nicht schön ist, Gefängnis ist nicht schön, ausgeschaltet sei ist nicht schön, das kann ja alles gehen ohne Krankheit, ohne Gefängnis, du kannst von anderen Gläubigen ausgeschalten werden, das alles gibt es. Das hat alles seine Berechtigung, wenn wir vom Angesicht Jesu stehen und ihm erlauben, dass er uns hier erquickt, Matthäus 11, 28, 29, dass wir sein Joch annehmen, dass wir unsere Sorge auf den Vater im Himmel werfen, vor seinem Angesicht stehen bleiben, uns nicht verscheuchen lassen durch diese Umstände, sondern zur Ruhe kommen und hier mit einer ganz großen Gelassenheit, ich lese uns noch Stelle dazu aus dem Prediger 10 und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Da sagt die Bibel, und das kann passieren in der Zeit, wenn wir Gläubige nämlich nicht mehr mitmachen bei allen Dingen, die gegen die Bibel gehen, wenn der Unmut des Herrschers gegen dich aufsteigt oder Menschen mit dir unzufrieden sind, so verlasse deinen Posten nicht. Das heißt, bleibe vor Gott stehen, bleibe deiner Berufung. Und jetzt sagt er, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Das Wichtigste in der Phase ist diese geistliche Gelassenheit, dass wir völlig ruhig sind, uns nicht verrückt machen lassen, nicht in Panik geraten. Der Engländer macht es relativ einfach. Er sagt es, manchmal ist es so, dass man es gar nicht versteht. Maybe, mag sein, vielleicht. Zu Deutsch, nicht mein Problem. Das heißt, wir brauchen uns nicht verrückt machen lassen mit dieser ganzen Entwicklung, die heute kommt. Sondern wir müssen nur gucken, dass wir vor Gott und vom Angesicht Jesu in Ordnung sind und vor ihm stehen bleiben und mit ihm ein klarer Weg geht. Da gehört die Ruhe in Christus dazu. Zum Beispiel sagt die Bibel in Jesaja 30, in Vers 15, denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden, im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Aber ich habe nicht gewollt. Wisst ihr, das ist ein ganz zentraler Punkt. Und zwar der zentralste aller Punkte, wie soll ich das nennen? Hier sagt die Bibel vom Willen. Ihr habt nicht gewollt im nächsten Vers. Das heißt zu Deutsch, wir müssen einfach uns vergegenwärtigen. Es hängt davon ab, ob wir in die Ruhe in Christus eingehen wollen. ob wir bereit sind, das zu wollen, was Gott will, ob wir uns zur Ruhe bringen lassen. Er sagt hier, durch Umkehr, das Buße, also die richtige Einstellung einnehmen, sich ums Geistliche kümmern, ums Menschliche ist zweitrangig. Die Ruhe in Christus, sagt er, wird er uns retten. Da ist jetzt nicht unbedingt gemeint, gerettet werden, um in den Himmel zu kommen, sondern es gibt ja immer die zwei Aspekte der Rettung. Einmal, um in den Himmel zu kommen, das ist die wichtigste Seite der Rettung, dort ein extra Wort im Griechischen Sozo. Aber es gibt auch Rettung aus der Not, da gibt es ein extra anderes Wort, Ruomai, das einfach meint, im Hebräischen heißt es Nazal, es meint einfach, dass man gerettet wird aus der Situation. Der wird uns retten. Und zwar, er sagt, durch Umkehr und Ruhe. Also wenn ich die richtige Haltung einnehme, die richtige Gesinnung und in Christus ruhe, dann wird er mich retten. Im Stille sein und im Vertrauen läge eure Stärke. Also man muss still sein und vertrauen. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Er sagt, ihr habt nicht gewollt. Ich habe die freie Entscheidung, die freie Auswahl, ob ich das will oder nicht will. Wenn ich das will, dann wird etwas passieren. Und zwar, wir dürfen etwas nicht vergessen, hier gibt es gewaltigste Verheißungen in der Heiligen Schrift, die wir oft ein bisschen so, wie soll ich sagen, überlesen. Ich lese uns 1. Johannes 5, 14 und 15. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir vor ihm erbeten haben. Die Bibel sagt also klipp und klar, wenn der Jesus zum Beispiel sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, das ist der Wille Gottes, und ich komme zu ihm, dann wird es 100% funktionieren, weil das ist der Wille Gottes. Er wird dieses Gebet, meine Bitte, dass ich jetzt erquickt und zur Ruhe komme, wird er erhören. Genauso, wenn ich die richtige Gesinnung einnehmen will, Buße tun will, die richtige Haltung einnehmen will, das ist der Wille Gottes. Aufgrund von der Bibelstelle ist es ganz und absolut sicher und glasklar, wenn ich die Haltung einnehmen will und ihn bitte, dann wird er das Gebet erhören. Das heißt, es funktioniert, weil es der Wille Gottes ist. Hier habe ich eine Verheißung, ich muss es nur glauben, dass Gott es auch tut. Und so wird er mich zur Ruhe bringen, wenn ich gemäß seinem Willen etwas bitte. Und er sagt sogar, wir wissen, dass wir das Erbetene haben. Da spielt natürlich das Gefühl wieder keine Rolle, weil das Gefühl ist ein Lügner. Und die Wahrheit ist das Wort Gottes allein. Wenn das Wort Gottes sagt, es ist so, dann ist es so. Wisst ihr? Und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Paulus sagt, 2. Korinther und ausgerechnet dann die Gemeinde in Korinth. Das heißt, er schreibt es nicht in eine Supergemeinde, sondern er schreibt es in eine Gemeinde, die elend war, die übel war, die menschlich gesprochen nicht viel getaugt hat. Er sagt dieser Gemeinde klipp und klar, und das ist ein ganz zentraler Punkt, ihr dürft euch nicht entmutigen lassen. Wir dürfen uns vor unserer Schwäche, vor unserer Verzagtheit, vor unserer Sorge, vor unserer Nöte, auf unsere Enttäuschung, vor unserem Frust, vielleicht auch vor konkrete Sorgen, vor konkreten Nöten, vor dem ganzen Elend, das hier unser Menschsein auch in diesen letzten Tagen einfach prägt, nicht verrückt machen lassen, sondern müssen einfach hingehen und uns vergegenwärtigen. Es gibt genügend Verheißungen, dass Gott uns durchbringt. Er wird uns durchbringen, er wird uns retten aus allen diesen elenden Situationen. Ich habe sie schon, das ist ja ein Sprichwort, 1000 Mal gelesen. Ich habe sicher nicht 1000 Mal gelesen, aber schon oft genug, was ein Paulus hier letztendlich sagt in 2. Korinther 1, 10. Und zwar, er sagt vorher, das hat Gott so geordnet, dass wir nicht auf uns selbst vertrauen sollen. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet. Da musst du dir überlegen, wie oft hat Gott eingegriffen in der Vergangenheit, dich aus der Not gerettet. Er hat dich aus der größten Not gerettet, als er dir die Sünde vergab, aus der Sündennot. Aber viele Nöte hat er für uns geregelt und hat uns gerettet. Und jetzt sagt Paulus, er rettet uns noch. Jetzt ist er dabei, uns zu retten aus diesen Nöten. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns noch ferner retten wird. Das ist eigentlich die richtige Haltung, die Paulus hat. Er sagt, Gott hat mich in der Vergangenheit aus dem Elend rausgeholt. Er ist jetzt dabei, mir zu helfen, und ich erwarte, dass er es in Zukunft auch tut. Mit dieser Haltung wirst du nicht vom Angesicht Jesu verscheucht. Mit dieser Haltung wirst du nicht entmutigt. Und es ist ja interessant, ausgerechnet nicht, er schreibt nicht die Römer, nicht die Philipper, nicht die Thessaloniker, deine Supergemeinde, sondern er schreibt dem elenden Volk in Korinth, das ja die übelste Gemeinde war. Wer wissen will, wie es in Korinth aussah, lese 1. Korinther 5. Und ausgerechnet denen, das heißt, ich kann noch so schwach sein und du kannst schwach sein, es hindert nicht. Unsere Schwäche ist kein Hindernis, sondern wenn wir beginnen, wie die kleinen Kinder, diesen Geist des Glaubens zu nutzen, einfach am Herr Jesus zu glauben, der Heilige Schrift zu glauben, Gott dem Vater zu glauben, was er geschrieben hat in diesem Buch, uns im Glauben draufzustellen, dann geht bei uns die Sorge weg, dann geht der Frust weg, dann geht die Enttäuschung weg, dann geht die Angst weg, dann wird auch unsere eigene Meinung korrigiert, dann haben wir keine Angst mehr vor Diktatur, keine Angst mehr vor Zwangsimpfung, keine Angst mehr vor Mahlzeichen, dann durchschauen wir die Lüge, dann machen wir keine Fehler, dann werden wir große, ich sag's mal so, Sünden nicht mehr begehen können, dann wird langsam aber sicher unser Leben auf ihn ausgerichtet. Es ist so, wie Menge in seiner Bibel einst mal reingeschrieben hat, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Ist, und man fragt mich manchmal auch per Mail, sage die Leute, ja, gibt's hier überhaupt noch eine Chance, was müssen wir tun, und wenn wir dann verhungert oder sonst was? Gut, so direkt fragen sie es nicht, aber das klingt so zwischen den Zeilen oft durch. Und der Herr Jesus sagt, ich möchte es nochmal lesen, ich habe schon oft gesagt, das ist einfach wichtig, Lukas 21, 34 bis 36. Er sagt, wir sollen nicht beschwert werden durch Sorge des Lebens, durch Rausch, durch Trunkenheit, weil der Tag könnte sonst unversehens über uns kommen. Und jetzt sagt er etwas. Darum wacht jederzeit. Also ich muss alle Zeit wachsam sein. Warum muss ich wachsam sein? Dass ich nicht verführt werde, dass ich dem Teufel nicht auf den Leim gehe, dass er mich nicht täuschen kann durch diese Zustände, dass er mich nicht in eine falsche Richtung drängen kann, dass er mich nicht letztendlich, ich sag's einmal so, über den Tisch zieht. Und jetzt sagt er, wir sollen wachen. Wache tue ich, indem ich vorm Angesicht Jesu bleibe, indem ich die Bibel lese und bitten. Das heißt, ich muss jetzt ein Gebetsleben führen, wie ich noch nie eins geführt habe. Und alle Zeit wache und bete und bitte. Und dann sagt die Bibel, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen. Das heißt, ich muss beten und sage, Herr, lass mich wachen und ich bitte dich, dass ich gewürdigt werde, diesem allem zu entfliehen, was jetzt noch geschehen soll. Ich bin überzeugt, dass es noch schlimmer wird. Und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Wisst ihr, für uns Wohlstandsmenschen ist es jetzt schon schlimm. Aber wisst ihr, wenn du Kirchengeschichte kennst, dann weißt du, dass es gar nichts ist, was jetzt gerade abläuft im Vergleich zu dem, was da über die Gläubige gekommen ist. Und er sagt klipp und klar. Und ich weiß nicht, wie er das macht. Aber die Bibel sagt, dass wir gewürdigt werden, diesem allem zu entfliehen. Das heißt, er lässt uns entfliehen, wenn wir die richtige Haltung einnehmen. Und mehr können wir nicht tun. Wisst ihr, und ich sage es mal vorsichtig, das gilt jetzt, das gilt, wenn es noch schlimmer kommt, das gilt aber auch, wenn das, was jetzt hier aufgeblitzt ist und was hier jetzt eingeleitet wurde, sich wieder normalisiert, was ich nicht glaube. Und wenn das weitergeht, es spielt überhaupt keine Rolle. Das, was hier die Regel ist, zu meinem Jesus zu kommen, wenn man mühselig und beladen ist, alle Sorge auf den Vater im Himmel zu werfen, sich nicht vom Angesicht Jesu verscheuchen zu lassen, die richtige Haltung einzunehmen, durch den Geist des Glaubens wirklich ihm zu dienen, das Irdische als zweitrangig zu betrachten und das Geistliche als Entscheidende, das ist eine Grundregel der Nachfolge Jesu Christi und so werden wir überleben. Nochmals, wir sollen wachen, und bitte, dass wir gewürdigt werden, diesem allem zu entfliehen. Und jetzt müssen wir wieder den Geist des Glaubens einsetzen, wie das der Herr Jesus macht. Das weiß ich nicht. Wie das Gott, der Vater, der für den Leib Christi, für die Glieder am Leib Jesus sorgt, wie er das macht, das weiß ich nicht. Spielt für uns auch keine Rolle. Wir müssen nur glauben, dass er es tut. Und ich glaube, dass er uns entfliehen lässt, wenn wir die richtige Haltung einnehmen. Und so müssen wir nur zur Ruhe kommen. Ich sage es mal in der Gassensprache. Pass auf, dass der Teufel dich nicht vom Angesicht Jesu wegscheucht. Wir müssen ruhig werden. Wir müssen vom Angesicht Jesu bleiben. Wenn es jemals wichtig war, sich dann das Saum seines Kleides zu klammern, wenn es jemals wichtig war, vom Angesicht Jesu zu bleiben, dann heute. Möge der Herr das geben. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke dir für dieses kostbare und teure Wort Gottes, in dem du uns eigentlich alles schon gesagt hast, uns vorbereitest auf diese Zeiten. Und es hat für alle Epochen deiner Gemeinde, und sie ging durch furchtbare Zeiten, gegolten und gewirkt und geholfen, und so wird es auch heute sein. Ich bitte dich einfach, erbarme dich unser, hilf, dass wir wachsam sind und dass wir wirklich ernsthaft bittet, dass wir gewürdigt werden, diesem zu entfliehen. Du wirst es tun, weil es dein Wille ist. Wir beten dich an und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.